ARD.
In den letzten 5 Folgen habe ich verschiedene Szenarien kennengelernt, die für die Menschheit zu existenziellen Gefahren werden könnten.
What is happening is that civilian researchers,
zivile Wissenschaftler, die von der Regierung bezahlt werden,
paid by government funds,
erschaffen im Grunde nichts anderes als Biowaffen.
Are making the equivalent of biological weapons.
Die Erde könnte sich feuerspeiend unter unseren Füßen auftun. Oder ein gigantischer Felsen auf unseren Kopf fallen.
Und wenn der 100 Meter steht?
Das ist verhängnisvoll.
Der Himmel könnte sich zum nuklearen Winter verdüstern, Terroristen eine maßgeschneiderte, tödliche Pandemie auslösen oder künstliche Intelligenz uns schlicht und einfach aus dem Universum hinaus optimieren.
If you think through what it would really mean to maximally realize most of these goals.
Wenn man zu Ende denkt, was es bedeutet, ein Ziel maximal zu realisieren.
For most of them, there wouldn't be a place for humans in the future, it seems like.
Dann ist bei den meisten Zielen schlicht kein Platz mehr für Menschen in einer solchen Zukunft.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass irgendetwas davon tatsächlich in den nächsten 100 Jahren eintritt? Gibt es vielleicht sowas wie eine moralische Verpflichtung, mich den Rest meines Lebens komplett dem Schutz der Menschheit zu widmen?
Das ist die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Bremen 2 Podcast für die ARD Audiothek über unsere Chancen, das nächste Jahrhundert zu überstehen. Folge 6. Die Philosophie der Apokalypse.
If you look back and zoom out and look at the whole of human history.
Wenn man zurückblickt und die gesamte Menschheitsgeschichte betrachtet,
you see that there were these key moments,
stellt man fest, dass es Schlüsselmomente gab, in denen sich alles änderte und wir einen Sprung nach vorn gemacht haben.
Das ist der Philosoph Toby Ord von der University of Oxford. Sein Buch The Precipice, übersetzt so viel wie Der Abgrund, hat mich damals überhaupt erst auf die Idee zu dieser Podcast-Serie gebracht.
You know, there was the birth of agriculture, the agricultural revolution.
Da wäre die Geburt der Landwirtschaft, als wir vom Jäger- und Sammler-Dasein zum Leben in Städten übergingen. Danach entwickelten wir die Schrift und die Fähigkeit, mit viel mehr Menschen zu kommunizieren. Anstelle von etwa 100 Menschen, die miteinander kommunizierten, gab es in den größten Reichen der damaligen Zeit bis zu 100 Millionen. Und mit der industriellen Revolution ging es dann noch einmal einen Schritt weiter. Wir machten uns die Kraft des über Millionen von Jahren gespeicherten Sonnenlichts in Form fossiler Brennstoffe zunutze. Dies waren entscheidende Momente in der Geschichte der Menschheit. Aber ich denke, dass selbst die von einem Moment im 20. Jahrhundert in den Schatten gestellt werden. Dem Moment, als im Trinity-Test die erste Atombombe gezündet wurde. Damit hatte die Macht der Menschheit den Punkt erreicht, an dem sie so weit war, dass wir uns selbst zerstören konnten. Und damit wären alle Fortschritte, die wir im Laufe der Jahrtausende gemacht haben, umsonst gewesen. Und alle zukünftige Entfaltung unseres Potenzials bliebe uns verwehrt. Deshalb befinden wir uns in einer gefährlichen und zerbrechlichen Zeit, die ich den Abgrund nenne.
Toby Ord stellt sich in seiner Forschung dieselbe Frage wie ich in diesem Podcast. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Menschheit das nächste Jahrhundert nicht übersteht?
It's very hard to, you know, to be precise about these things, but my best guess is something like a 1 in 6.
Es ist schwer, präzise zu sein, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 100 Jahren ist 1 zu 6.
Probability.
Als ob sie einen Würfel werfen und wenn die 1 oben liegt, dann war's das.
Do you mind explaining a little bit why it's
Können Sie das
so high?
Ein bisschen erklären, warum die Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Sicht so hoch ist?
Yeah, it's interesting.
Ja, das ist interessant. Einige Menschen sind überrascht, dass sie so hoch ist, und andere, dass sie so niedrig ist. Aber wenn Sie die Allgemeinheit befragen und den Durchschnitt ermitteln, dann kommen Sie tatsächlich zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. 1 zu 5 bis 1 zu 10.
Something between, you know, 1 in 10 and 1 in 5 or thereabouts.
Die Allgemeinheit ist laut Toby Ord also deutlich pessimistischer als ich. Aber bevor wir klären, wie genau er auf seine Zahl kommt, ist es interessant, sich klarzumachen, in was für einer besonderen Zeit wir eigentlich leben, dass wir heute überhaupt so selbstverständlich vom Ende der Menschheit sprechen können.
There's been just this tremendous shift in our thinking about human extinction up to the present.
Unser Denken über das Aussterben der Menschheit hat sich gewaltig verändert.
And so I asked,
deshalb habe ich einige Kollegen gefragt, ob sie bereit wären, ihre Kinder zu fragen,
whether their children think that humanity could go extinct like the dinosaurs did.
Ob die glauben, dass die Menschheit aussterben könnte, so wie die Dinosaurier.
Emil Torres aus den USA hat ein ganzes Buch über die Ideengeschichte des menschlichen Aussterbens geschrieben.
Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte dachten wir, dass die Menschheit im Grunde unzerstörbar ist.
People thought that humanity is fundamentally indestructible.
Ein Aussterben der Menschheit war schlicht unmöglich.
Human extinction just cannot happen.
Das war noch vor dem Christentum. In vielen Kulturen hatte das vor allem damit zu tun, dass Zeit nicht als etwas Lineares gedacht wurde, das sich von der Vergangenheit in die Zukunft bewegt, sondern als zyklisch.
There were various philosophers, like Xenophanes was an example.
Es gab verschiedene Philosophen, wie Xenophon. Der dachte zum Beispiel, dass irgendwann in der Zukunft alle Menschen aufhören würden zu existieren.
But our non-existence, our disappearance from Earth,
aber unsere Nicht-Existenz, unser Verschwinden von der Erde, war Teil einer von zwei oder vielleicht vier Stufen der kosmischen Evolution.
And so as the wheel of cosmic evolution would continue to turn,
und wenn sich das Rad der kosmischen Evolution weiterdrehte,
humanity would inevitably reappear.
Würde die Menschheit unweigerlich wieder auftauchen.
Mit dem Christentum etablierte sich dann die Vorstellung eines Zeitpfeils, der von der Vergangenheit in die Zukunft zeigt, von der Schöpfung bis zum jüngsten Gericht. Gleichzeitig entstand so ein neuer Grund, die Menschheit für unzerstörbar zu halten.
There was this idea called the Great Chain of Being.
Seit dem 4. Jahrhundert gab es diese Idee von der Kette der Wesen.
The orthodox view within
the Sie wurde zur orthodoxen Sichtweise innerhalb der westlichen intellektuellen Tradition.
Everything that exists in the universe can be organized according to a linear hierarchy.
Es handelt sich dabei um die Vorstellung, dass alles, was im Universum existiert, nach einer linearen Hierarchie geordnet werden kann. Und an der Spitze der Hierarchie steht Gott.
And at the top of the hierarchy you have God.
Darunter befinden sich die Engelswesen. Und dann gibt es diese Übergangsart. Diese Übergangsart zwischen den Engelwesen und allen anderen Tieren. Und das sind wir. Also die Menschen.
So humans,
und dann gibt es darunter Säugetiere und Reptilien und Fische.
All the way down to minerals at the bottom.
Bis hin zu den Mineralien.
Und die Theorie besagte, dass keines dieser Kettenglieder fehlen dürfe.
Die Logik dahinter war, dass Gott vollkommen ist.
God is perfect. And if there are missing links in the great chain of being,
und dass fehlende Glieder in der Kette der Wesen auf seine Unvollkommenheit hindeuten würden.
That would be indicative of his imperfection.
Da Gott aber vollkommen ist,
but because God is perfect, therefore there are no missing links.
Gibt es keine fehlenden Glieder.
Über 1500 Jahre hinweg erstickt diese theologische Doktrin im Westen jeden Gedanken an ein Ende der Menschheit schon im Keim.
Fast jeder hätte damals gesagt, dass das Aussterben der Menschheit einfach unmöglich ist. Sie hätten wahrscheinlich sogar argumentiert, dass die Idee des Aussterbens der Menschheit ein Widerspruch in sich ist. Sie macht einfach keinen Sinn. Es ist in etwa so, als würde man über einen verheirateten Junggesellen sprechen.
Erst im 19. Jahrhundert bringt die Naturwissenschaft das religiöse Weltbild dann ernsthaft durcheinander.
There was a French anatomist named George Cuvier.
Der französische Anatom Georges Cuvier wies zum ersten Mal zweifelsfrei nach, dass es in der Vergangenheit Arten gegeben hatte, die inzwischen ausgestorben waren.
That there were these species in the past that had gone extinct.
Aber noch einschneidender für das Bewusstsein unserer eigenen Endlichkeit ist überraschenderweise eine Entdeckung in der Physik.
The second law of thermodynamics says that within an isolated system,
der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt,
entropy will tend to increase over time.
Dass in einem isolierten System die Entropie mit der Zeit zunimmt.
Und wenn diese Entropie in einem System steigt, dann bedeutet das, dass sich die verfügbare Energie immer gleichmäßiger im Raum verteilt.
Die Konsequenz daraus wurde von Physikern in den 1850er Jahren sofort erkannt.
They concluded that the sun eventually will run out of its fuel. So it will stop burning.
Unmittelbar nach der Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik kamen sie zu dem Schluss,
the Earth then will plummet,
dass der Sonne irgendwann der Brennstoff ausgeht und sie aufhört zu brennen.
During which human life will become completely impossible.
Die Erde wird dann in eine extreme Eiszeit stürzen, in der menschliches Leben völlig unmöglich sein wird. Und einige behaupteten damals sogar, dass selbst wenn wir uns über die Erde hinaus ausbreiten würden, das gesamte Universum schließlich für die Menschen unbewohnbar werden würde.
The universe as a whole will eventually become uninhabitable to human beings.
Zwar würde das alles noch Millionen Jahre dauern,
for many millions of years.
Aber es war der erste weithin akzeptierte Tötungsmechanismus.
Widely recognized kill mechanism.
Das war ein neuer und wirklich traumatisierender Glaube.
Really traumatizing belief.
Diese neue Untergangsstimmung beschreibt etwa der Philosoph Bertrand Russell im Jahr 1903.
Der Mensch ist das Produkt von Ursachen ohne Ziel. Sein Ursprung, sein Wachstum, seine Hoffnungen und Ängste, seine Lieben und sein Glaube sind nur das Ergebnis zufälliger Zusammenstellungen von Atomen. Kein Feuer, kein Heldentum, keine Intensität des Denkens und Fühlens kann ein individuelles Leben über das Grab hinaus erhalten. Alle Mühen der Zeitalter, alle Hingabe, alle Inspiration, der ganze Mittagsglanz des menschlichen Genies ist dazu bestimmt, im gewaltigen Tod des Sonnensystems unterzugehen. Und der ganze Tempel der menschlichen Errungenschaften muss einst unweigerlich unter den Ruinen eines in Trümmern liegenden Universums begraben werden.
Über das 20. Jahrhundert hinweg entwickelt sich der Gedanke, dass wir eines Tages aussterben werden, langsam von einer verrückten Idee zu etwas, das jedes Kind versteht. Emil Torres hat sich zum Beispiel angesehen, wie oft der Begriff Human Extinction über die Jahre in Büchern und Artikeln auftaucht.
You find that there is a slight increase.
In den 1950er Jahren gab es einen leichten Anstieg. Und in den 1980er Jahren
and then a spike
dann eine richtige Spitze.
In the 1980s.
In den 50er Jahren werden die ersten Wasserstoffbomben gezündet. In den 80ern kommt die Asteroidentheorie um das Aussterben der Dinosaurier auf. Und unter Ronald Reagan spitzt der Kalte Krieg sich zu.
And then since the early 2000s, it basically exponentially increases.
Und seit den frühen 2000er Jahren nimmt es im Grunde exponentiell zu. Viele Menschen, die die Behauptungen von Klimaforschern und Futuristen ernst genommen haben, die sich über existenzielle Bedrohungen im Zusammenhang mit neuen Technologien Sorgen machten, kamen zu der Überzeugung, dass, so gefährlich das 20. Jahrhundert auch gewesen sein mag, das 21. Jahrhundert noch gefährlicher sein wird.
The 21st century will be much more perilous.
Und damit sind wir angekommen in der Zeit, in der meine Tochter geboren wird. Und in der die Menschen laut den apokalyptischen Schätzungen von Toby Ord mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 damit rechnen müssen, in den nächsten 100 Jahren auszusterben. Aber wie kommt er eigentlich auf diese Zahlen?
So we can probably last something like a million years, on average.
Wenn man nur natürliche Risiken betrachtet, könnten wir wahrscheinlich 1 Million Jahre überleben. Aber die anthropogenen Risiken, die wir mittlerweile selbst geschaffen haben, sind meiner Meinung nach viel beunruhigender.
Nuclear war.
Für einen Atomkrieg rechne ich in den nächsten 100 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 für das Ende der Menschheit.
Climate change, which I also put at about 1 in 1,000.
Für ein Ende durch den Klimawandel ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000.
And I wish they were the highest risks.
Und ich wünschte, das wären die größten Risiken.
I would still be very worried about them. Not because I think they're
likely. Wenn es so wäre, wäre ich immer noch besorgt. Nicht, weil ich diese Szenarien für wahrscheinlich halte, sondern weil ich sie für zu wahrscheinlich halte.
The risk of engineered pandemics is, I think, quite a lot higher.
Aber ich würde sagen, dass das Risiko einer künstlich erzeugten Pandemie viel höher ist. Ich schätze es auf 1 zu 30.
And then the risk of unaligned artificial intelligence being the end of humanity at about 1 in 10.
Und das Risiko, dass eine schlecht ausgerichtete künstliche Intelligenz das Ende der Menschheit bedeutet, liegt aus meiner Sicht bei etwa 1 zu 10.
Die Zahlen von Toby Ord beruhen letztlich auf subjektiven Schätzungen. Er hat einfach entschieden, dass KI für ihn die größte Gefahr ist und 100-mal gefährlicher als Klimawandel und Atomkriege. Ich finde, dass die Datenbasis viel zu dünn ist, um überhaupt eine Zahl anzugeben. Aber dann muss ich an mein Gespräch mit Rob Miles denken, aus der letzten Folge.
I think people claiming that the chance of us being driven extinct is less than 10%.
Ich denke, dass Leute, die behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir aussterben, läge bei weniger als 10%,
have a lot
eine Menge zu erklären haben, wie sie auf so eine niedrige Zahl kommen.
Of how you get the number that low. I think people who claim the chance of
und ich denke, dass Menschen, die behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit ausstirbt, bei über 90% liegt, ähnlich viel zu erklären haben.
Have a similar task of like, how do you get to be so confident of that?
Wie kommt es, dass man sich dessen so sicher sein kann?
But also,
aber unabhängig davon,
if it's a 90% chance,
wenn es eine 90%ige Chance gibt,
this is the most important problem in the world and I should dedicate my life to working on it.
Ist dies das wichtigste Problem der Welt? Und ich sollte mein Leben ganz der Arbeit an seiner Lösung widmen.
And if it's a 10% chance,
wenn die Wahrscheinlichkeit 10% beträgt,
this is the most important problem in the world and I should dedicate my life to working on it.
Dann ist es auch das wichtigste Problem der Welt. Und ich sollte mein Leben der Arbeit an seiner Lösung widmen. Es ist also am Ende nicht so entscheidungsrelevant, wie hoch genau die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir von der KI ausgerottet werden.
What's the probability that we're driven extinct by AI? Too high.
Sie ist zu hoch. Wir sollten also versuchen, sie zu senken.
It's too high, so we should be trying to get it lower.
Herauszufinden, wie hoch sie genau ist,
and pinning down exactly how high it is,
das ist aus meiner Sicht nicht besonders interessant.
Is actually not that interesting to me.
Und während ich darüber nachdenke, frage ich mich, gilt das, was Rob für sein Leben entschieden hat, dann eigentlich auch für mich? Ich war immer von Science Fiction fasziniert und davon, darüber nachzudenken, wie die Welt anders sein könnte, wie andere Welten aussehen könnten und so weiter. Und dieses Jahr bin ich dann Vater geworden.
Ah, congratulations.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Jedenfalls haben mich diese Zukunftsszenarien immer fasziniert. Aber jetzt kenne ich tatsächlich jemanden aus der Zukunft. Ich habe jemanden zu Hause, die hoffentlich länger lebt als ich und vielleicht noch 100 Jahre. Plötzlich wird das alles realer, wenn man über die Welt nachdenkt, in der sie aufwächst und alt wird.
What is the world going to be like when she grows up, grows old, and
und all diese theoretischen Gedanken werden ein Stück persönlicher, weil ich jetzt jemanden kenne, die dabei sein wird.
More personal, because there's actually somebody who I know who's going to be there.
Right. Oh man, yeah. The 22nd century.
Im 22. Jahrhundert.
Yeah, she's going to be in the 22nd century. Pretty sure. Yeah.
Ich will von Emil wissen, was ein mögliches Aussterben ethisch bedeutet. Wenn ich weiß, wie zerbrechlich unsere Zivilisation vielleicht ist, ergibt sich daraus eine Verpflichtung, etwas zu unternehmen?
Es ist faszinierend, dass die ersten Menschen, die sich ernsthaft, systematisch und nachhaltig mit ethischen Fragen zu unserem Aussterben auseinandergesetzt haben, Pessimisten waren. Die eine Ansicht vertraten, die ich als Pro-Extinktionismus bezeichne.
So they believe that if humanity were to disappear, this would be good.
Sie glaubten also, dass es gut wäre, wenn die Menschheit verschwinden würde.
Diese Philosophen glaubten also nicht, dass wir das gegen unser Aussterben tun sollten, sondern im Gegenteil, dafür. Der bekannteste unter ihnen ist wohl der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer, der die Sinnlosigkeit des Daseins auf vielen hundert Seiten eingehend analysiert.
Als Zweck unseres Daseins ist in der Tat nichts anderes anzugeben als die Erkenntnis, dass wir besser nicht da wären.
I mean, the Buddhists had this insight long ago, long before Schopenhauer.
Die Buddhisten hatten diese Erkenntnis schon lange vor Schopenhauer. Das Leben ist Dukkha.
Life is Dukkha. You know, life is dissatisfaction.
Das Leben ist Unzufriedenheit.
Suffering is it's often
Leiden,
translated.
Wie es oft übersetzt wird.
Anders als die Buddhisten entwickeln die pessimistischen Philosophen im 19. Jahrhundert aber Ideen, nicht nur persönlich, sondern als gesamte Spezies das Nirvana zu erreichen.
Or maybe we can make it personal because
vielleicht können wir das
I
etwas
just fathered a child.
Yeah, sure.
As I told you.
Ich habe wie gesagt gerade ein Kind bekommen.
What did I do wrong? Might I have committed a moral
Was habe ich denn falsch gemacht, als ich Charlotte in diese Welt gebracht habe?
Charlotte into this world.
Charlotte, lovely name.
Was für ein schöner Name.
Dass Charlottes Geburt ein Fehler war, diese Meinung vertreten die sogenannten Antinatalisten.
There was a philosopher named David Benatar.
Es gab einen Philosophen namens David Benatar, der 2006 ein Buch mit dem Titel Better Never to Have Been veröffentlichte, in dem er die Idee des Antinatalismus neu belebte und einige neue Argumente lieferte.
He pointed out, for example, that there are many people who suffer from chronic pain, but there's no such thing as chronic pleasure.
Er wies zum Beispiel darauf hin, dass es viele Menschen gibt, die unter chronischen Schmerzen leiden, Aber so etwas wie chronisches Vergnügen gibt es nicht.
Ask someone if they would trade 24 hours of the most.
Fragen Sie jemand, ob er 24 Stunden der größtmöglichen Glückseligkeit und Ekstase gegen 24 Stunden der schrecklichsten Folter eintauschen würde.
A lot of people would say that they would not take.
Viele Menschen würden diesen Handel nicht eingehen, was darauf hindeutet, dass es eine Asymmetrie zwischen Leid und Freude gibt.
Our experiences of pain can be much worse than our experiences of pleasure can be good.
Unsere Erfahrungen mit Schmerz können viel schlimmer sein, als unsere Erfahrungen mit Freude gut sind.
Trotzdem sagen die meisten Menschen, wenn man sie fragt, dass sie es gut finden, geboren worden zu sein. David Benatar und die Antinatalisten glauben, dass wir dabei negative Erfahrungen einfach ausblenden und so eine Art optimistischen Gehirnwäsche zum Opfer fallen.
Diese Umfrageergebnisse werden durch kognitive Verzerrungen verfälscht.
Cognitive biases. For example, we tend to remember good experiences in the past.
Wir neigen beispielsweise dazu, uns an gute Erfahrungen in der Vergangenheit leichter zu erinnern als an schlechte Erfahrungen.
That distort our assessments of how good our lives are.
Solche kognitiven Verzerrungen verfälschen unsere Einschätzung, wie gut unser Leben insgesamt ist.
Tatsächlich habe ich mich beim Blick auf Charlotte schon häufiger gefragt, wie schön so ein Babyleben eigentlich wirklich ist. Denn bei Babys gibt es Freude und Leid gefühlt oft in Reinform. Ist die reine Freude, beim Planschen in der Wanne es wert, danach zu frieren und reines Leid zu empfinden? Auf jeden Fall kenne ich das lieber auf die positiven Dinge blicken, das Emil beschreibt, selbst ganz gut.
Du kannst ja lachen. Ja, kannst ja so schlimm nicht gewesen sein.
Gehirngewaschen komme ich mir dabei eigentlich nicht vor. Aber ein Gehirngewaschener würde wahrscheinlich dasselbe sagen. Natürlich gibt es nicht nur die Pessimisten. Auch ganz andere Philosophen haben sich mit dem Ende der Menschheit beschäftigt.
Sie wiesen die Vorstellung zurück, dass unser Leben von Leid, Elend, Schmerz und Qualen durchdrungen sei. Im Großen und Ganzen ist unser Leben recht gut.
Die wahrscheinlich einflussreichste ethische Strömung in den letzten Jahren ist der Utilitarismus.
Das Ziel ethischen Handelns ist das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen.
Was mich am meisten bewegt, sind die Auswirkungen auf die Zukunft. Ich mache mir vor allem Sorgen um all diese zukünftigen Generationen. Die Vergangenheit zeigt, dass die Menschheit ein enormes Potenzial hat, Wohlstand zu schaffen und Freiheiten, um ein gutes Leben zu führen. Und über lange Zeiträume sind wir immer besser darin geworden. All dieses Potenzial würde vergeudet, wenn wir aussterben würden.
All of that potential would be squandered if we were to go extinct.
Ich muss zugeben, dass mich dieser Blick auf die Menschheit im ersten Moment mehr überzeugt als der Pessimisten. Gehirnwäsche hin oder her.
100 billion people have lived so far.
100 Milliarden Menschen haben schon auf der Welt gelebt.
If we manage to avoid these risks.
Und wenn noch einmal 100 Milliarden nach uns kommen würden. Wenn es uns gelänge, diese Risiken zu umschiffen, dann wären das noch einmal 100 Milliarden Leben, gefüllt mit Hoffnungen und Träumen.
Seit Lotte gelernt hat, sich an allen möglichen Gegenständen hochzuziehen, trainiert sie fleißig das Stehen und sieht trotz ihrer Glatze schon wie ein richtiges Kleinkind aus.
Oh ja.
Dass unsere Kinder und Enkel in unseren ethischen Überlegungen eine Rolle spielen, auch wenn sie noch nicht geboren wurden, erscheint mir als jungem Vater unmittelbar einleuchtend. Aber wie weit in die Zukunft wollen wir die Ungeborenen in unsere Überlegungen mit einschließen? Während ich Lotte zuschaue, muss ich an ein berühmtes Gedankenexperiment des Utilitaristen Peter Singer denken.
Imagine you're walking by,
stellen Sie sich vor, Sie gehen an einem flachen Teich vorbei und dort ist ein Kleinkind, das ertrinkt. Es plätschert herum und schreit um Hilfe. Nehmen wir an, Sie haben gerade neue Schuhe und neue Kleidung gekauft und Sie wissen, dass Ihre neuen Kleidungsstücke zerstört werden, wenn Sie in diesen schmutzigen Teich gehen. Was würden Sie tun? Die meisten Menschen würden dem Kind uneigennützig helfen, auch wenn das für sie selbst einen Preis bedeutet, nämlich dass ihre Kleidung zerstört wird. Worin genau besteht der Unterschied zwischen einem Kind, das in einem Teich 6 Meter von uns entfernt ertrinkt, und einem Kind, das auf der anderen Seite des Planeten verhungert?
Mit diesem Gedankenexperiment hat Peter Singer in die moderne Ethik die Idee eingeführt, dass Distanz keine Rolle spielt, dass wir anderen Menschen auf der ganzen Welt gleichermaßen verpflichtet sind.
Longtermisten
argumentieren ähnlich, aber in der zeitlichen statt in der räumlichen Dimension. Sie sagen, dass wir eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen Menschen haben. Auch gegenüber Menschen in ferner Zukunft. Billionen von Jahren in der Zukunft.
Auf den ersten Blick ergibt es Sinn, der Zukunft gleichberechtigt eine Stimme zu geben. Denn sonst leiden alle Generationen nach uns unweigerlich unter unseren kurzfristigen Entscheidungen und Handlungen.
So there's various proposals for commissioners for future generations.
Es gibt verschiedene Vorschläge zur Einsetzung von Beauftragten für künftige Generationen oder zu einer anderen Form der Mitsprache im Parlament, um im Namen der künftigen Generationen zu sprechen. Mit Hilfe von Bürgerversammlungen können Menschen bei wichtigen Entscheidungen verstehen, was sind die Interessen dieser riesigen Anzahl von Menschen, die noch kommen werden. Wer wird betroffen sein? Ich denke, dass in einigen Fällen, zum Beispiel wenn es um den Klimawandel geht, auch ziemlich klar sein kann, wie diese zukünftigen Menschen heute abstimmen würden.
Aber wenn man das so konsequent zu Ende denkt, bedeutet das auch, dass die Interessen der möglichen Zukunft die der Gegenwart eigentlich immer überwiegen.
It's a numbers game.
Es ist ein reines Zahlenspiel.
It's by virtue of the fact that the future is so big that the future matters so much more than the present.
Wenn die Zukunft so immens groß ist, wird sie viel wichtiger als die Gegenwart.
There are 1.2 billion people in multidimensional poverty right now.
Zurzeit leben 1,2 Milliarden Menschen in multidimensionaler Armut.
Something like 0.0000001.
Aber wenn sie nur 0,0000001%, vielleicht können Sie auch noch ein paar Nullen hinzufügen.
Maybe you could add a bunch more zeros.
Wenn Sie nur diesen Prozentsatz der 10 hoch 58 Menschen in der Zukunft etwas Gutes tun,
you'd still be affecting a much larger number of people.
Beeinflussen Sie damit immer noch eine viel größere Anzahl von Menschen, als wenn Sie 1,2 Milliarden Menschen heute aus ihrer multidimensionalen Armut befreien würden.
Then if you were to lift 1.2 billion contemporary individuals out of multidimensional poverty.
Im Longtermismus ließe sich in letzter Konsequenz jede noch so harte Maßnahme in der Gegenwart rechtfertigen. Mit dem einfachen Hinweis, dass sie die ferne Zukunft vielleicht ein kleines bisschen besser macht.
Wann immer wir den Kreis unserer moralischen Berücksichtigung ausweiten, wie wir es zum Beispiel getan haben, als wir die vollen Bürgerrechte erst von Landbesitzern auf alle Männer, dann auf Männer und Frauen und Kinder ausgeweitet haben, jedes Mal, wenn wir weitere Prioritäten setzen, müssen die, die schon im Club sind, zugunsten der neuen Mitglieder Opfer bringen.
It will always be the case that in some cases we should make sacrifices for the group that was already in the club on behalf of the new members to the club.
Am Ende gibt es auf ethische Fragen keine endgültige Antwort. Meine eigene führt noch einmal zurück ins Naturkundemuseum, zu dem Familienausflug, mit dem meine Recherche begonnen hat.
Ja, Lotte, was ist das hier? Menschen sind interessanter.
Ja, weil hier bewegenden Kindermenschen, ne?
Am Übergang von der Eingangshalle zu der Sammlung mit den eingelegten Tieren halte ich einer Gruppe von Menschen die Tür auf und überlege, wie diese Tat eigentlich ethisch zu bewerten ist. Auf den ersten Blick gibt es wenig, was gegen Türaufhalten sprechen könnte. Die Menschen freuen sich, Ein Mann sagt sogar Danke. Aber was passiert, wenn ich die Folgen meiner Tat bis in alle Ewigkeit weiterdenke? Für jeden dieser Menschen wird der Tag heute ein kleines bisschen anders laufen, als wenn ich die Tür nicht aufgehalten hätte. Sie sind ein paar Sekunden früher am Bahnhof auf der Rolltreppe, drängen sich vielleicht in eine frühere S-Bahn, rempeln unterwegs andere Menschen an und halten anderen Menschen die Tür auf, als sie getan hätten, wenn ich nicht gewesen wäre. Diese anderen Menschen treffen dadurch wieder andere Menschen. Und in einer belebten Großstadt wie Berlin habe ich bis heute Abend wahrscheinlich das Leben von Tausenden oder Zehntausenden minimal und unwesentlich beeinflusst. Und dann tritt der Butterfly-Effekt auf den Plan. Vielleicht zeugt irgendwer von diesen Menschen heute Nacht ein Kind. Und weil die Situation sich minimal geändert hat, erreicht ein anderes Spermium als erstes das Ei. In 9 Monaten gibt es dann einen Menschen, den es ohne mein Türaufhalten nicht gegeben hätte. Dieser Mensch wird im Laufe seines Lebens im Schnitt vielleicht 80.000 anderen Menschen begegnen. Wenn ein Bruchteil davon Kinder bekommt, gibt es eine Generation später zehntausende Menschen, deren Existenz allein auf meine aufgehaltene Tür zurückgeht. Statistisch gesehen wird mindestens einer davon prominent sein und das Leben von Millionen beeinflussen, die wiederum andere Kinder bekommen. In 3 bis 4 Generationen wird so die komplette Weltbevölkerung eine andere sein als ohne meine aufgehaltene Tür. Ob das dann positiv oder negativ ist, kann ich genauso schwer beurteilen wie jemand, der vor 1000 Jahren eine Tür aufgehalten hätte und entscheiden müsste, ob das 20. Jahrhundert mit komplett anderen Menschen ohne Hitler, Gandhi oder Rosa Parks besser oder schlechter verlaufen wäre. Und das gilt nicht nur fürs Türen aufhalten, sondern auch fürs Forschen, Bücher schreiben, Pläne schmieden, Gesetze machen, appellieren und politischen Protesten. Wenn man nur weit genug in die Zukunft denkt, überwiegen die zufälligen Folgen jeder Handlung fast immer die beabsichtigten. Wie ein zeitlicher Horizont, hinter dem die Welt nicht mehr uns gehört, sondern denen, die danach kommen. Deshalb ist es für mich etwas anderes, ob wir die Ungeborenen der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte in unsere Überlegungen mit einbeziehen oder die in Millionen und Billionen von Jahren.
Knistert der schön?
Das war Die vielleicht letzten Tage der Menschheit. Ein Podcast von Bremen 2 in 6 Teilen. Es sprachen Jannis Funk, Lou Strenger, Sven Philipp, Konstantin Lindhorst, Martin Brettschneider, Peter Becker, Oliver Obanski und Luise Wolfram. Die Autoren und Produzenten sind Jannis Funk und Jakob Schmidt. Regie Giuseppe Maio. Technische Realisation Michael Kube. Grafische Gestaltung Hyperebene Studio. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion der Erschatter Film für Radio Bremen 2025. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Wir saßen im Sicherheitsraum meiner Wohnung, haben dort stumm im Dunkeln abgewartet.
Deep Doku erzählt persönliche Geschichten.
Meine Priorität war ganz klar, ich wollte vorm Automaten sitzen mit einer Kippe und einem Drink in der Hand.
Wir sind in unseren Reportagen und Dokus immer nah dran, so, dass es wehtun kann.
Plötzlich hören wir Allahu Akbar-Rufe und Schüsse, gleichzeitig Raketenalarm, ein totales Chaos.
Bei uns klingt keine Folge gleich. Wir tauchen jedes Mal in eine andere Welt ab.
Ich habe ja 3-4 Wetten immer am Laufen. So wie beim Alkoholiker oder Drogenabhängiger.
Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich präsentiere euch alle 2 Wochen eine neue Folge von Deep Doku.
Mein Anwalt, der war knallhart und hat mir das. Das kann gefährliche Körperverletzung, das kann versuchter Mord, dann können sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen.
Deep Doku, wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Alle 2 Wochen eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.